Ja, wie gesagt, da ich es nicht gesehen habe, bevor ich meine Vorbereitung geplant habe, machen wir heute in der Bergpredigt weiter. Wir haben eben von Jesus gesungen, der für uns Mitte zentral ist. Und in der Bergpredigt, da legt Jesus sein Programm für das Reich Gottes dar. Also die Bergpredigt ist ja nicht wie das mosaische Gesetz ein Staatsgesetz. Das mosaische Gesetz ist ja ein Staatsgesetz. Ja? Das, so sollte der Staat Israel regiert werden, zu Zeiten von Mose und dann danach. Also eine Regel fürs Zusammenleben von Gläubigen wie auch von Nichtgläubigen. Denn auch in Israel waren nie alle gläubig. Ja? Also ich wüsste gerne mal, ob es irgendwann eine Zeit gegeben hat nach dem Sündenfall, wo der Wille Gottes mehrheitsfähig war. Ich fürchte eher nicht. Das ist auch immer das Problem mit der Demokratie, aber nicht nur in der Demokratie. Ich halte die Demokratie trotzdem für die beste aller schlechten Regierungsformen. Aber man muss sich da einfach ganz nüchtern die Frage stellen. Und jetzt ist die Bergpredigt eben das, wo Jesus sagt, so hat Gott sich das eigentlich gedacht. Sie greift ja oft auf das Gesetz zurück und sagt, ja, so ist es in diesem Gesetz gegeben, aber eigentlich, also Jesus sagt dann, ich aber sage euch, eigentlich war es ganz anders gemeint. Und da geht es um was ganz anderes. Und einen dieser Abschnitte haben wir heute. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, das ist so ein kleines Häkchen im hebräischen Alphabet, oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Gesetz, hebräisch Torah, griechisch Nomos, also hier steht natürlich das griechische Wort im Urtext, ist ja das Neue Testament, aber Torah meint, ich habe den Auszug aus dem Wörterbuch da unten, Unterweisung, Lehre, Weisung. Das ist also viel mehr als jetzt ein Gesetz im engeren Sinne. Und Torah nennen die Juden ja die fünf Bücher Mose. Und wenn wir uns die mal angucken, dann sehen wir da ja auch, dass da weit mehr drinsteht als nur Gesetze. Im ersten Buch Mose haben wir gar keine Gesetze. Ja, da haben wir die Urgeschichte, da haben wir dann die Vätergeschichte, Abraham, Isaak, Jakob, die Josefsgeschichten noch. Und dann beginnt das zweite Buch Mose natürlich erstmal noch mit Ägypten, Plagen, also hier, ja. Also, Torah ist nicht nur ein Gesetz. Es ist Gottes Leitfaden für ein Leben, und zwar für das Leben eines Volkes erstmal, ja, im engeren Sinne, wo ich Menschen habe, die wirklich nach Gott fragen. Ich habe aber immer auch Menschen, die das nicht tun. Und deswegen ist im Gesetz natürlich auch, ja, wenn einer einen umbringt, der soll auch umgebracht werden. Ja? Sagt übrigens nicht Blutrache, sondern der Richter, der soll dann, so sollst du geben, heißt es nämlich dann da, Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, also das ist im Prinzip, das ist ein Grundprinzip, das auch in unserem Gesetz heute noch drin steckt, nämlich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Strafe muss der Tat in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Ja, also nicht Apfel geklaut, Hand abhacken, sondern von mir aus Apfel geklaut, eins auf den Finger kriegen. Ja, den Apfel bezahlen und vielleicht ein paar Sozialstunden oder irgend sowas. Tat und Strafe müssen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Und das Ganze eben in einem Verhältnis, da ist ganz viel geregelt. Und in dem Sinne, ich schätze das Gesetz durchaus, also das Alttestamentliche auch sehr, weil wir vieles erkennen können, was ist Gott besonders wichtig. Ja, zum Beispiel daran, worauf er die Todesstrafe verhängt hat. Das sind offensichtlich Themen, die ihm sehr wichtig sind. Aber Jesus sagt ja mal selber, als er dann gefragt wird, ja, warum haben wir denn einen Scheidebrief, wenn Scheidung nicht Gottes Wille ist? Und dann sagt Jesus ganz klar, ja, um eurer Herzenshärtigkeit willen. In dieser Welt gibt es einfach die Situation, dass Ehen scheitern. Das kommt leider vor. Und dafür hat Gott eine Regelung getroffen. Nicht, weil er das toll findet oder weil er das gut findet, sondern weil er gewusst hat, dass wir es nicht hinkriegen. Und deshalb hat er dafür eine Regelung geschaffen. Ja, also das ist Torah. Es ist aber auch eine Offenbarung Gottes. Gott hat sich gezeigt, Gott hat geredet. Ja, Gott selbst redet. Und das ist allein ein Thema, da könnte ich jetzt abschweifen und eine ganze Predigt nur darüber halten. Ich finde das so super, dass wir einen Gott haben, der mit uns redet. Durch sein Wort, der unsere Gebete beantwortet, der redet durch andere Christen und manchmal auch ganz direkt in unsere Gedanken, in unsere Träume oder was auch immer. Da könnte ich jetzt tief Luft holen und eine ganze Predigt drüber halten. Und ich weiß noch lange nicht alles zu dem Thema. Ja, und die Propheten. Also ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Auch die Propheten sind Teil des Alten Testamentes. Also Leute, das Alte Testament ist wichtig. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen. Wenn jemand also eine Bibel mitbringt zu einer Bibelstunde, zum Gottesdienst und der hat nur ein Neues Testament, dann kann mir immer mal rausrutschen, was willst du denn mit der verkrüppelten Bibel? Denn da fehlen die Beine. Ja, erstens ist das Alte Testament ungefähr 2/3, jetzt mal rein von der Menge. Und vieles im Neuen Testament ist nur verständlich, wenn ich die Grundprinzipien des Alten kenne. Ihr könnt ja mal die Evangelien lesen und mal eine Strichliste machen, wie oft da steht, damit die Schrift erfüllt würde und so ähnliche Formulierungen. Denn es steht geschrieben und so weiter. Also einfach mal eine Strichliste machen, wie oft das vorkommt. Bei Matthäus ist es, glaube ich, am häufigsten, aber es kommt auch bei den anderen Evangelisten vor. Immer wieder, das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Oder er sprach dies, damit die Schrift erfüllt werde und so weiter. Immer wieder. Wie oft zitieren Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, der Schreiber des Hebräerbriefs, den wir nicht namentlich kennen, wie oft zitieren die Altes Testament? Jesus wehrt sich, als er versucht wird, 3-mal mit Bibelstellen. Aus welchem Buch stammen die alle 3? Er sagt nicht Altes Testament. Ich meine, welches Buch des Alten Testamentes? Alle 3 stammen aus demselben Buch. Keine Idee? 5. Mose. Wann habt ihr das zuletzt gelesen? Das Buch, mit dem Jesus sich wehrt, als der Teufel ihn versucht. Aber jetzt, die Propheten sind Teil des Alten Testaments. Übrigens im Hebräischen sind die älteren Propheten die Bücher Samuel und Könige. Dann kommen die neueren Propheten, Jesaja, Jeremia und so weiter. Also auch ein Teil der Geschichtsbücher gehört zu den Propheten. Also die wir als Geschichtsbücher bezeichnen, gehören zu den Propheten in der hebräischen Bibel. Ich habe hier Männer, die im Namen Gottes geredet haben. Es gibt mindestens auch eine Prophetin, wahrscheinlich auch mehr. Aber die hat kein eigenes Buch gekriegt, deswegen bin ich mal hier dabei geblieben. Ja, also die prophetischen Bücher, das sind alles Männer. Aber Männer, die im Namen Gottes geredet haben. Und dieses Reden war zwar in eine konkrete Situation damals geredet, ist aber nicht ungültig geworden. Sondern die Prinzipien, die dahinter stehen, die gelten uns heute noch genauso. Dasselbe gilt für das Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Wer hat sich heute Morgen rasiert von den Männern? Okay, damit habt ihr alle schon gegen das Gesetz verstoßen. Denn wer den Rand seines Bartes mit dem Messer berührt, ist wie ein Hure und ein Götzendiener. Jetzt wisst ihr es. Also ich habe mich auch rasiert, von daher, wer im Glashaus sitzt und so weiter. Ganz klar, es gibt bestimmte Regeln, ja, vielleicht habt ihr heute Mittag einen Schweinebraten in der Röhre, wäre auch ein Verstoß gegen das alttestamentliche Gesetz und so weiter. Aber hinter all diesen Regelungen stecken Prinzipien, stecken Grundsätze. Und diese Prinzipien gelten heute immer noch. Genauso wie damals. Und was wir über Gott erfahren, was wir über uns Menschen erfahren, über uns selbst, das ist alles nach wie vor gültig. Und deswegen lest durchaus auch das Alte Testament. Und dann werdet ihr an Punkte kommen, die euch richtig Probleme machen. Und dann lade ich euch ein, dann kommt, dann reden wir drüber. Und wenn gleichzeitig mehrere kommen, dann machen wir einen neuen Bibelkreis auf. Beziehungsweise wir haben ja auch schon einen. Oder er nimmt es mit in die Hauskreise und redet drüber, ich habe das und das gelesen, ich verstehe es nicht. Wäre mal was ganz anderes, als wenn man so ein Thema von außen irgendwie festlegt, wenn plötzlich Leute kommen und sagen, ich habe das und das gelesen und ich habe damit ein Problem. Ich wette, die Hauskreise werden wesentlich lebendiger. Das wird richtig einen Schub geben, wenn ihr reinkommt und sagt, da habe ich was in der Bibel gelesen, damit habe ich ein Problem, können wir mal drüber reden. Lest auch das Alte Testament. Und jetzt sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen. Und da habe ich mir gedacht, wer will denn das Alte Testament auflösen? Aber ich muss sagen, in unseren Kreisen höre ich das immer mal wieder. Die harmlosere Variante ist noch, damit kann ich nicht viel anfangen. Dann sage ich, okay, dann musst du dich mehr damit beschäftigen. Dann, ja, um dich da ein bisschen reinfuchsen, reinarbeiten, dran arbeiten, was heißt das denn für mich? Oder aber eben bis dahin, das gilt uns nicht mehr, das ist komplett aufgelöst. Also es gibt tatsächlich Bestrebungen und dann womöglich noch unter Berufung auf Jesus. Schwierig, finde ich. Denn was wären die Folgen? Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Übersetzt doch mal, erklärt doch mal den Satz, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, wenn ihr nicht das Bild des Lammes im Alten Testament kennt. Vielleicht fragt ihr euch auch die ganze Zeit, wie kommt er denn auf den Spruch? Dann habt ihr das Alte Testament nicht gelesen. Da steht's nämlich. Ja, das Lamm, das stellvertretend für die Menschen die Sünde trägt und dafür sterben muss. Das war ja ein Bild auf Christus hin. Ja, Christus ist das eigentliche Lamm. Das Lamm damals im Alten Bund, das konnte nicht die Sünde tragen. Ja, das geht nicht. Sondern das ist ein Symbol darauf hin, dass Jesus kommen wird und sie tatsächlich trägt. Als ein Mensch und Gott, der selber ohne Sünde ist und die Schuld der ganzen Welt trägt. Das kann ich nicht erklären, wenn ich das Alte Testament nicht habe. Dazu brauche ich das Bild aus dem Alten Testament, um dann zu sagen, und das ist durch Jesus erfüllt. Genau, denn er hat das Gesetz erfüllt. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Erstmal hat er sich dran gehalten, vielleicht nicht in dem buchstäblichen Sinne, wie es die Menschen gedacht haben. Ich denke an das Sabbatgebot. Ich bin sicher, Jesus hat den Sabbat besser geheiligt als irgendeiner von uns. Aber er hat nach dem Geist des Gesetzes gefragt. Ja. Deswegen fragt er ja einmal, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Fangfrage, oder? Und dann hat er geheilt am Sabbat. Denn er hat ja Gutes getan. Jesus erfüllt das Gesetz. Erstmal in seinem Leben hat er das Gesetz erfüllt mit dem Geist, der dahinter steht. Und zum anderen dann am Kreuz, wo er für unsere Schuld gestorben ist und damit endgültig dieses alttestamentliche Gesetz, den Sinn des alttestamentlichen Gesetzes in vollkommener Weise erfüllt hat. Darum geht's hier. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt geht es darum, was lehren wir? Was geben wir weiter? Weil unsere Wertung bestimmt die nächste Generation, biologisch, also unsere Kinder, aber dann auch geistlich. Ja? Wenn Menschen zum Glauben kommen, das, was wir weitergeben, das prägt andere. Und nicht nur das, was der Pastor vorne weitergibt, sondern was jeder von euch weitergibt. Wenn ihr im Jugendkreis, im Teamkreis irgendwo mitarbeitet und ihr habt zu bestimmten Teilen der Bibel keinen Bezug, wird sich das auf die anderen übertragen, bis einer mal selber liest und plötzlich merkt, komisch, irgendwie passt das nicht zu dem, was die mir erzählt haben. Aber erstmal prägt ihr. Ja, wir sind von der Kinderbibel geprägt. Ich weiß nicht, mir geht das, ich weiß nicht, wie es euch geht, denen, die jetzt in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind. Bei bestimmten biblischen Geschichten habe ich bis heute sofort die Bilder aus meiner Kinderbibel vor Augen. David und Goliath. Bartimäus, ja, das war so eine Zeichnung, da ist der Mund größer als der halbe Bartimäus. So, der Bartimäus schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, dieses, da habe ich Bilder vor Augen und ihr bestimmt, also viele von euch bestimmt auch. Und wie gefährlich ist das, wenn wir da falsche Bilder vermitteln? Wenn da selbst Leute, die sich dann mit Theologie beschäftigt haben, die in der Bibel lesen und trotzdem diese Bilder sitzen, was uns da die Leute in der Kinderstunde, ja, Die Leute, die hier Kinderprogramm machen, das ist der wichtigste und gleichzeitig der gefährlichste Dienst, den es gibt. Denn wenn die falsche Spuren legen, dann können die Generationen von Christen damit prägen. Also wenn wehe, ich höre mal den Satz, ich mache ja nur Kinderarbeit. Es ist, ja, also ich rede mit denkenden Menschen, die alle selber die Bibel lesen können und die alles überprüfen können, was ich hier sage. Ihr habt sicher alle eure Bibeln aufgeschlagen und nein, ihr lest das alle zu Hause danach, was ich jetzt hier gesagt habe. Wenn ich also hier einen Fehler mache, wenn ich was Falsches erzähle, dann könnte jemand aufstehen und sagen, hey, das sehe ich anders oder das steht in meiner Bibel anders. Ich freue mich dann immer, wenn dann jemand sagt, in meiner Bibel steht das so und so und dann lesen sie den Kommentar aus irgendeiner Auslegungsbibel vor. Ja, das ist aber ein anderes Thema. Was geben wir weiter? Und zwar einfach manchmal nonverbal, gar nicht mit Worten, sondern durch Signale. Ja, was heißt das, wenn 3 Jahre in Folge der Verbandsgebetstag der am schlechtesten besuchte Gottesdienst des Jahres ist? Ich will keinem Einzelnen irgendwas unterstellen. Jeder Einzelne hat vielleicht eine gute Erklärung. Aber wie gesagt, nach 3 Jahren immer das Gleiche fällt mir das irgendwie auf. Und ich habe ja gesagt, ihr könnt nichts dazu, ihr seid ja da. Es betrifft ja die, die nicht da sind. Was geben wir weiter? Und dient es irgendjemandem, wenn ich nicht mit dem Alten Testament anfange? Oder ich selber, ja, ich habe mich, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, ist mir auch aufgefallen, ich habe hier auch erschreckend wenig bis jetzt über Altes Testament gepredigt. In meinen Andachten passiert das ein bisschen öfter, weil die Losungen ja nun mal aus dem Alten Testament sind. Und dadurch habe ich da dann viel Altes Testament, aber bei Predigten kommt da verhältnismäßig wenig in den letzten Jahren. Hat natürlich damit zu tun, natürlich von unserem Heil, von unserer Rettung lesen wir im Neuen Testament. Keine Frage. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dass ich nur einen Teil mitnehmen könnte, dann wäre es natürlich das Neue. Schon klar. Aber wenn ich zum Beispiel in die wissenschaftliche Theologie gegangen wäre, ich wäre Alttestamentler geworden. Ganz klar, aber auch ganz klar. Dient es irgendjemandem, was ich lehre und was ich vorlebe? Ja, und was bewirkt es, das habe ich eigentlich eben schon vorweggenommen. Wir nehmen uns die Wurzeln. Interessant finde ich aber, wenn wir nochmal in den Text reingucken, wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Er wird aber noch vorkommen. Wer sie aber tut und lehrt, also das Alte Testament lebt und danach tut, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und dann kommt dieser letzte heftige Satz. Wenn eure Gerechtigkeit nicht wesentlich besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Oben war noch die Rede davon, wer da das Falsche lehrt über das Alte Testament, der wird eine kleine Nummer sein im Himmelreich, aber offenbar drin. Aber wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr in den Himmel nicht rein. Und klar, es waren viele Schriftgelehrten und Pharisäer auch Heuchler, das greift Jesus ja auch an. Aber grundsätzlich waren die Pharisäer Menschen, die getan haben, was Menschen möglich war. Sie haben noch einen Zaun um das Gesetz gebaut, um ja nicht das Gesetz zu verletzen. Ja, wenn da heißt, du sollst den Sabbat heiligen und da keine Arbeit tun, dann haben sie genau festgelegt, wie viele Schritte darf man gehen und so weiter. Was heißt denn nicht arbeiten und so weiter? Sie haben wirklich, was Menschen möglich ist, haben sie getan. Wisst ihr, diese Schläfenlocken der orthodoxen Juden, wisst ihr, wo die herkommen? Ja, das, was ich eben gesagt habe, damit man ja nicht aus Versehen bei diesem Übergang von Kopfhaar zu Barthaar auch nur ein Barthaar abschneidet, fängt man also schon hier oben an. Alles, was unterhalb dieser Linie ist, wird nicht mehr geschnitten. Da sind aber noch teilweise Kopfhaare und die wachsen weiter, schneller als der Bart. Und das sind diese Schläfenlocken. Damit man ja nicht aus Versehen ein Barthaar abschneidet und damit gegen das Gesetz verstößt. Ob das alles schon zur Zeit Jesu so geregelt war, weiß ich nicht. Viele dieser Regeln sind auch später. Der Talmud ist, glaube ich, 300, 400 nach Christus geschrieben. Also schriftlich. Jesus kannte diese Überlieferung, er redet ja auch davon, die mündliche Überlieferung, die Überlieferung der Ältesten, die gab es also schon, aber die wurde noch mündlich weitergegeben. Schriftlich festgehalten wurde sie erst 300, 400 nach Christus. Und diese Menschen tun also wirklich, was geht. Und Jesus stellt sich hin und sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, dann werdet ihr nicht reinkommen in den Himmel. Könnt ihr ahnen, was das für ein Schock für seine Zuhörer war? Die Gerechtesten überhaupt. Und Jesus sagt, tja, wenn ihr nicht wesentlich besser seid, dann tut's mir leid. Kein Zutritt. Ja, wenn ihr nicht besser seid als die Pharisäer. Und dieses Besser geht nur durch Jesus. Nur durch die Vergebung. Wer Jesus um Vergebung seiner Schuld gebeten hat, ist gerecht gemacht. Und zwar vollkommen gerecht. Wenn wir Jesus um Vergebung gebeten haben, stehen wir vor Gott, als hätten wir noch nie gesündigt. Wenn wir dann vor ihm stehen, sieht er die Gerechtigkeit Jesu an. Und damit ist gut. Hat mal einer erzählt von einem Rocker, der dann Zeugnis gegeben hat. Ich habe es leider nicht selber gehört. Und dann hat er das eben auch so gesagt. Und wenn ich dann im Himmel bin und bei Gott bin und wenn dann der Teufel kommt und will mich anlatschern, dann kommt Jesus und sagt, Teufel, halt's Maul, für den habe ich schon geblecht. Ist vielleicht nicht ganz unsere Umgangssprache, aber sachlich absolut korrekt. Genauso ist es. Das ist diese bessere Gerechtigkeit. Nicht, ihr müsst euch noch mehr anstrengen, als dies ja eh schon tun. Wer von euch hätte da eine Chance? Seid ihr jetzt ehrlich oder feige? Ja, also ich hätte keine. Ganz klar. Es geht nur, also hier redet Jesus im Grunde schon von dem, was er tun wird. Wahrscheinlich so ein paar Jahre später. Hier ist der Weg, wird der Weg schon vorgezeigt, über den es nur geht. Und ich glaube, die Bergpredigt, die hat zwei Ziele im Wesentlichen. Zwei Ziele. Das eine ist, uns zu zeigen, wie Gott sich geistliches Leben vorstellt, wie es vollkommen wäre. Voll in dem Wissen, das werden wir hier nie erreichen, aber das wäre der vollkommene Weg. Und das zweite Ziel ist, und das hängt damit ganz eng zusammen, deutlich zu machen, alleine schafft ihr das nie. Ja, alleine kriegt ihr das nicht auf die Reihe. Da braucht ihr Hilfe. Da braucht ihr diese Befreiung durch Jesus. Das ist, ja, also wenn euch einer auf die linke Backe schlägt, so haltet ihm auch die rechte hin oder ist es andersrum. Ja, also egal wie. Und andere Gebote, ja, die Feindesliebe, Nächstenliebe. Da sind so viele Regeln drin. Ich glaube, das müsste die nächste Predigt sein. Ja, euch ist gesagt, wenn du den anderen umgebracht hast, so bist du das Gericht schuldig. Und ich sage euch, wenn du schon gedacht hast, du Narr. Gedacht hast, du Narr. Wer von euch hat das über seinen Bruder oder seine Schwester noch nie gedacht? Wer hat es heute schon gedacht? Über den einen oder anderen? Keine Chance, oder? Werden wir uns ja dann nochmal ausführlicher mit befassen. Aber das ist im Grunde genau dieser Punkt, was Jesus in der Bergpredigt deutlich machen will. Das ist der zweite Punkt. Der eine ist, so wäre Reich Gottes vollkommen und im Himmel wird es so sein. Und auf der anderen Seite dann, das kriegt ihr aber alleine nicht auf die Reihe. Ihr braucht mich. Im Grunde Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können viel ohne Jesus tun. Wir können den Garten umgraben, wir können unserem Beruf nachgehen. Ja, ich nicht, aber die meisten schon. Wir können vieles ohne Jesus auf die Reihe bringen, aber geistliche Frucht können wir nicht schaffen. Ein geistliches Leben können wir ohne Jesus nicht führen. Punkt. Geht nicht. Und auch das wird in der Bergpredigt deutlich. Wenn wir das nochmal zusammenfassen. Die ganze Bibel ist Gottes Wort und wir brauchen die ganze Bibel und ich lade euch herzlich ein, euch auch mit dem Alten Testament zu befassen. Der eine wird es vielleicht einfach sagen, okay, ich lese das mal von vorne bis hinten durch. Finde ich mutig. Ist anstrengend. Aber man kann es auch anders, ja, entweder in Etappen lesen oder mit der Hörbibel hören oder sucht einen Weg, euch damit zu befassen, euch damit auseinanderzusetzen. Oder lest die Evangelien, also das Neue Testament, und schlagt aber mal die ganzen Stellen nach, wenn da in der Bibel so ein Zitat, ein Hinweis ist. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Lest doch mal jedes Mal das Kapitel aus dem Alten Testament mit. Beschäftigt euch damit. Lasst es nicht weg. Es ist ganz wichtig. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Wenn ich also Jesus, das, was Jesus getan hat, wirklich verstehen will, dann muss ich das Alte Testament kennen, denn nur dann weiß ich, was er erfüllt hat. Und das Letzte eben, aber die vollkommene Gerechtigkeit, die gibt es nur bei Jesus und nur durch Jesus. Und Jesus sagt, wenn ihr die nicht habt, kommt ihr nicht rein. Das heißt, der Zugang zum Himmel wird uns kostenlos angeboten. Na, wir müssen den Preis nicht zahlen. Ist ja bei allem kostenlosen. Ja, also bei kostenlosen Apps zahlst du mit deinen Daten. Bei anderen Sachen zahlen andere für was auch immer. Aber wirklich kostenlos ist ja gar nichts. Und unsere Rettung hat den teuersten Preis überhaupt. Ja, es hat Jesus das Leben gekostet. Es war nicht kostenlos. Nur ich muss den Preis nicht zahlen, weil er ihn schon bezahlt hat. Und deshalb gibt es für mich diese Gerechtigkeit ohne Hintergedanken, ohne dass ich den Preis zahlen muss, einfach nur, indem ich dieses Geschenk annehme. Das finde ich großartig. Lasst uns zusammen beten. Herr, du hast uns dieses gigantische Geschenk gemacht. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und du hast uns auch Altes wie Neues Testament gegeben. Du hast uns dein Wort gegeben. Lass uns darin lesen, lass uns darin forschen und schenke doch, dass unser Denken von deinem Wort bestimmt wird. Danke dafür. Amen.